Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Und heute habe ich dann doch eine spannende Investor Story mal wieder dabei. Und zwar zu einem Thema, wo jetzt, was für vielen bekannt ist, aber vielleicht nicht jeder sich so spezialisiert drin bewegt. Und das ist das Thema Holdings. Und dabei habe ich einen Fondsmanager zu Gast, der sich genau darauf spezialisiert hat und versucht, in die besten Holdings weltweit zu investieren. Und das ist der Gunther Burgbacher. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Tim, servus, grüß dich.
Ja, freut mich, dass du dabei bist und vielleicht für diejenigen, die ich noch nicht kenne, magst du ein paar Worte zu dich und deiner Person verlieren, was du gerade vielleicht so machst und wer du bist?
Okay, mache ich sehr gerne. Bin auch schon gespannt auf deine Fragen, die das natürlich dann sicherlich am transparentesten machen für die Zuhörer. Also mein Name ist Gunther Burgbacher, ich bin in Stuttgart geboren, 1975. Gehe also ziemlich auf die 50 zu, bin hier auch hängen geblieben. Ich kürze es ein bisschen ab. Also ich bin im Stuttgarter Westen aufgewachsen und habe dann Bauingenieurwesen studiert, auch in Stuttgart, zum Teil eben oben in Vaihingen und zum Teil auch unten in der Stadt in Kombination mit den Architekten. Und bin dann relativ schnell, also ich habe es durchgezogen, habe dann 2 Jahre in der Baubranche gearbeitet. Kann man schon sagen, hat mich meine Passion, bitte positiv belegt sehen, für die Börse überholt und habe dann gewechselt in die Finanzbranche, in die Finanzwelt und bin jetzt seit 20 Jahren bei der VVO Haberger AG in der Finanzbranche tätig und habe da verschiedene Karrierestationen durchlaufen, war in allen Bereichen bei uns im Unternehmen erfolgreich und habe mich dann aber verändert. Der Weg hat sich eigentlich abgezeichnet über die letzten Jahre, weil wir 2012 den ersten Fonds initiiert haben. Das habe ich begleitet. Und ich hätte sie gerne früher gehabt, eine eigene Idee, die sich im Prinzip aus meinem Investieren heraus ergeben hat. Man hätte eigentlich auch früher drauf kommen können, aber wie das oft so ist im Leben, ist es so 2016, 2017 gewesen. Und dann mit 1-2 Jahren Vorarbeit seit 2019 habe ich jetzt einen eigenen Aktienfonds, das ist der AFB Global Equity Select, den wir zusammen machen mit der Haberger Asset Management und mit Greif Capital Management in Freiburg. Das ist im Prinzip momentan mein Stand und mein Tag ist sehr ausgefüllt, weil ich habe ja in den 20 Jahren auch sehr, sehr viele Mandanten kennengelernt, aufgebaut und sehr enge Partnerschaften bis heute. Und die betreue ich auch mit mittlerweile 2 Assistenzen auch weiterhin, so gut es geht. Aber Schwerpunkt ist mittlerweile eben ganz klar das Fondsmanagement.
Ja, sehr, sehr cool. Ich glaube, das war schon mal ein ganz guter Überblick. Aber es ist ja dann doch ein Sprung aus dem Bauingenieur rein in die Finanzbranche. Wann bist du dazu gekommen, dich mit dem Thema Investieren und Finanzen ganz allgemein auseinanderzusetzen? Und wie kam dann dieser Sprung später zustande?
Ja, also das war natürlich so nicht absehbar, kann man sagen. Also im Endeffekt ist es so, das Thema Investieren hat bei mir eigentlich angefangen, ich sag mal so, auch dieses Beschäftigen mit der Börse 15, 16 rum. Und ich kann mich dran erinnern, es war so ein Zeitpunkt, da hatte ich, ich hatte auf jeden Fall über 10.000 Mark damals auf dem Konto. Und da hat meine Mutter gesagt, das wäre jetzt vielleicht ganz gut, wenn wir mal mit dem Bankberater sprechen, was man noch machen kann. Weil bis dato war das dann halt immer, waren Bundesschatzbriefe, hat auch gut funktioniert. Damals gab es Zinsen, ganz ordentlich. Und ich war ja da auch noch, sage ich mal, zu dem Zeitpunkt sehr unbedarft. Und das hat sich aber dann schlagartig ganz schnell geändert. Weil wie das dann so ist, mit dem Berater habe ich mich angefreundet. Der Kontakt besteht sogar bis heute. Ich habe dann angefangen mit ich glaube, 2, 3 Fonds waren es. Und habe dann aber schnell gemerkt, irgendwie, ja, das ist so richtig, bewegt sich da jetzt nicht so viel. da geht mit Sicherheit mehr, war so die Überlegung. Dann fängst halt an, dich damit zu beschäftigen, hab viel gelesen. Und mit 18 habe ich dann auch gleich die ersten eigenen Investments gemacht. Also ich kann mich auch noch dran erinnern, was der Start war. Ich habe bis heute jede Wertpapierabrechnung auch aufgehoben. Also insofern sind ja jetzt doch ein paar Jahre, ne? Seitdem ich an der Börse aktiv war. Und die ersten Einzelaktien waren tatsächlich die Telekom. Die habe ich eine Weile gehalten und hat, ich weiß nicht, 40-50% habe ich sie wieder verkauft. Und ich habe dann angefangen, auch viel zu lesen und bin da auch bis heute treuer Abonnent bei Börsenmagazinen, weil man sich da schon immer wieder Impulse holen kann. Querlesen mache ich auch ganz gern. Und so kam ich relativ früh eigentlich zu einer Sondersituation, zu einer Übernahmesituation mit der Bayerischen Vereinsbank. Das war dann der zweite erfolgreiche, sagen wir mal, zu dem Zeitpunkt würde ich sagen, Trade, weil da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ob ich jetzt hier Langfristinvestor werde, Value, Growth, das war alles noch ganz weit weg. Aber so hat es im Prinzip angefangen und das hat sich echt zu einer Passion entwickelt, vor allem auch während dem Studium, weil wir reden ja hier von einer Zeit, wo ich gestartet habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Da habe ich ja noch nicht mal mein Abitur in der Tasche gehabt. Also ich habe Abi 95, habe dann ein Jahr Praktikas gemacht, aber auch in Tendenz eher Architektur, Bauingenieurwesen, viel mich mit der Börse beschäftigt, trotzdem nebenher und gestartet mit dem Studium. Saß ich aber mit einem Studienkollegen wirklich, man darf es ja eigentlich nicht sagen, aber sag mal, gefühlt jeden Tag im Rechenzentrum und haben wir auch Kurse beobachtet und so, das ging so nebenher. Also gefühlt die halbe Zeit vom Studium irgendwie quasi noch für die Börse verwendet. Und ich sag mal, so ein Bauingenieurwesen-Studium, das ist jetzt auch nicht ganz ohne. Es hat mir riesig Spaß gemacht, war teilweise auch sehr, sehr anspruchsvoll und hat mich sicher bis heute auch geprägt. Ich habe auch später 2 Jahre in der Branche gearbeitet, aber da kommt diese ganze Passion her, weil sich es dann eben weiterentwickelt hat. Also ich denke, da werden wir ja im Laufe des Podcasts auch noch dazukommen, wie sich das so entwickelt hat, die Leidenschaft für Aktien, wie das zur Passion wurde. Aber das war so der Anfang, was ich jetzt mal skizziert habe.
Ja, wenn du es schon ansprichst, dann machen wir da vielleicht gleich weiter. Wie hat sich das denn weiterentwickelt? Du hast ja auch gesagt, ne, du hast es damals noch als Trade bezeichnet. Wahrscheinlich würdest du es heute anders bezeichnen, aber wie war da so der Wandel bei dir?
Ja, das würde ich heute ganz anders bezeichnen. Wie gesagt, am Anfang, also das Wichtigste ist ja einfach mal anzufangen. Und man ist ja da, jeder ist ja irgendwo mal unbedarft, denke ich. Also klar, natürlich gibt es andere Wege, wo man erst die ganzen Theorien sozusagen sich reinzieht und dann investiert. Bei mir war es andersrum und das ist bis heute, finde ich, auch ein wichtiger Punkt. Ich bin immer dabei geblieben, ich war nie Außenmarkt, ich habe die Erfahrungen alle selber gemacht, alle positiven wie die negativen und von der Entwicklung. Es war natürlich auch eine spannende Zeit, das muss man ja auch mal sagen. Die Zeiten sind sicherlich immer spannend, es ist nicht immer so euphorisch. Aber wenn man so die Zeit dann nimmt, 95, 96, 97, 98, mit wie sich das Internet entwickelt hat, dann kam das Thema neuer Markt. Da war halt einfach auch viel los. Ja. Und ich glaube, das hat für viele auch ein falsches Bild gebracht. Wir hatten so eine Situation jetzt eigentlich 21 wieder. Ja, an der Börse kann ich schnell und einfach Geld verdienen. Das Schöne ist, wenn du die Erfahrungen schon ein paar Mal hinter dir hast, dann kannst du das natürlich auch, sage ich jetzt mal, als in der Beraterwelt den Leuten auch besser rüberbringen und die große Masse vertraut mir da auch und sieht dann auch, dass es stimmt, was ich erzähle und der eine oder andere meint halt mal, er müsste es probieren und dann Ende 22 sagen sie dann, ja, okay, also hätte ich es vielleicht doch gelassen oder sozusagen einen anderen Ansatz gewählt. Also Ich will es mal so beschreiben. Am Anfang hat sich dann so zu, wie soll man das sagen, so eine Art Momentum-Investor entwickelt. Also ich habe schon aufgrund der Zeit auch mich sicher eher mit riskanten Aktien beschäftigt, würde ich heute sagen. Es war nur Growth, ja, diese Value-Gedanken, die waren eigentlich noch gar nicht da. Auch das Thema Diversifikation war nur da, auf verschiedene Aktien verteilen, aber noch nicht auf verschiedene Branchen, verschiedene Länder und so weiter. Und es ist halt sehr, sehr gut gelaufen. Das war natürlich auch eine Zeit, wo das nicht nur bei mir so war. Dann hast du dich dann auch mit anderen ausgetauscht und immer mehr reingefuchst. Und ich habe da einfach große Erfolge gehabt und Gott sei Dank vieles richtig gemacht. Aber ich habe mein Lehrgeld bezahlt. Ich habe zwar nie Geld kaputt gemacht, ich habe auch nie auf Kredit spekuliert, würde ich auch niemand raten, werde ich auch nie machen, ist völlig unnötig. Aber klar, diese astronomischen Kursgewinne für einen Menschen meines Alters damals, die sind dann irgendwann schön dahingeschmolzen. Und dieser Spruch Ertrag kommt von Ertragen, das habe ich also wirklich so mehrfach schon durchlebt, dass es dann einen, der langfristige Gedanke, der war also quasi in dieser Zeit schon da. Ich habe mich damals als Investor schon gesehen, ja, dann so um diese Zeit, 97, 98 rum. Ab dann war bereit, Aktien von mir aus Jahrzehnte zu halten. Ja, habe das langfristig gesehen. Aber ich habe eben diesen ganzen Kosmos noch nicht erfasst. Und erst mit diesem Platzen, sage ich jetzt mal, von der IT-Blase, neuer Markt, ist mir halt klar geworden, andere Assetklassen müssen auch ein gewisses Gewicht haben. Das Thema Value und in Anführungszeichen konservativere Aktien ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil wenn man es vernünftig macht, und das werden, glaube ich, alle erfahrenen Anleger auch bestätigen, dann kann man oftmals mit weniger Risiko ein besseres Ergebnis erzielen. Und so hat sich das im Prinzip entwickelt. Und so ist eigentlich dann auch der Fonds entstanden, weil das ist sozusagen die Grundlage. Der Weg, der sich dann gebildet hat, war dann sozusagen von einzelnen Unternehmen, die sich toll entwickelt haben oder dann auch wieder abgestürzt sind, über von Internet, über Biotech, über Rohstoffe, eben immer begleitet, sage ich mal, wann habe ich das erste Investment in dem Bereich gemacht? Es ist jetzt über 20 Jahre her. Es dürfte gewesen sein, so 99, 2000, es war die CMGI, eine Internetbeteiligungsgesellschaft. Und es ist bis heute eines meiner vier besten Investments. Es war lange Zeit das Beste und es war eigentlich der Auslöser für den Fonds. Weil fortan habe ich immer wieder mich mit Beteiligungsgesellschaften, ich sage ja eigentlich ein anderes Wort dazu, börsennotierte Beteiligungsunternehmen beschäftigt. Aber das kann ich dann gerne noch weiter ausführen, weil das gar nicht für jeden klar ist im ersten Blick. Was ist es? Du hast vorher von Holdings gesprochen. Ich würde es etwas weiter fassen, aber können wir uns gerne gleich dazu unterhalten. Hat das die Frage beantwortet?
Auf jeden Fall. Das würde mich nämlich auch interessieren, weil wenn man sich auch dein Factsheet anguckt, da wird das nämlich auch unter anderem aufgeklustert in Holding- und Beteiligungsgesellschaften, wo für mich als Laien jetzt, und ich meine, ich arbeite in der Finanzbranche, aber für mich wüsste ich da jetzt spontan nicht, wo man da die Grenzen ziehen würde. Interessanterweise, da gehen wir dann auch danach dann drauf ein, clusterst du auch in die verschiedenen Strategien auf, die es gibt, die man da verfolgt. Aber vielleicht erstmal auf der generellen Klassifizierungsebene. Was ist eine Holding für dich? Was ist eine Beteiligungsgesellschaften und vielleicht auch andere Geschichten, in die man das Ganze aufteilt und wo sind da die Grenzen?
Ja, also im Endeffekt ist es so, die CMGI, was ich jetzt vorher erwähnt hatte, war eine reine Internetbeteiligungsgesellschaft. Ja? Also das heißt, es gibt Investment- und Beteiligungsgesellschaften, die entweder breiter diversifizieren oder branchenorientiert, aber die machen nur Investments. Insofern keine Akquisitionen, keine Tochtergesellschaften und oftmals eben sehr branchenkonzentriert, aber das muss es nicht sein. Also im Endeffekt ist eine Investment- und Beteiligungsgesellschaft eigentlich so ähnlich zu sehen wie ein Fonds in Form einer Aktie. Dann, wenn wir einen Schritt weitergehen, gibt es aber Firmen und wir finden bei Berkshire Hathaway, das Unternehmen, das legendäre Beteiligungsunternehmen von Warren Buffett, da finden wir alle diese Elemente irgendwo wieder. Das zweite ist eigentlich dann die Entwicklung zu einer Art Beteiligungsholding. Den Schritt kann eine Firma gehen, den muss sie nicht gehen. Der Schritt zu einer Beteiligungsholding oder zu einer Holdingstruktur bedeutet für mich, dass man Firmen auch komplett akquiriert, dass man die akquirierten Firmen zum Teil auch strukturiert. Du hast es vorher angesprochen, da gibt es verschiedene Investmentstrategien oder Ansätze, in die ich das ganze Thema cluster. Ein Ansatz wäre zum Beispiel Buy and Build. Ja, und da gibt es auch wieder verschiedene Ansätze. Das kann sein, dass man Firmen kauft, weiterentwickelt und integriert. Es kann aber auch sein, dass man immer wieder zukauft und die Firmen dezentral und autonom verwaltet. Das ist der Stil von Berkshire, den einige Firmen mehr oder weniger erfolgreich, manche sogar noch erfolgreicher, adaptiert haben. Und mit solchen Firmen beschäftige ich mich. Dann kann es sein, dass sich dadurch eben Tochtergesellschaften bilden. Und die machen vielleicht auch nochmal das Gleiche. Also ich gehe wirklich ganz, ganz tief rein. Für manche Leute ist, wenn die einen Firmennamen lesen, dann ist es das, dann ist das die Aktie. So, wenn ich jetzt aber tiefer gehe und mir anschaue, auf der Investitionsebene, auf der Akquisitionsebene, dann vielleicht noch bei Holdingstrukturen findet man das dann auch öfters, ein operatives Geschäft. Dann habe ich ja schon drei Ebenen und jetzt gehe ich da noch in die Tiefe. Und so kann es sein, wir sehen eine Firma und dann drunter 100 Investments, 50 Akquisitionen, dann bildet sich ein richtiges, breites, diversifiziertes Unternehmensökosystem aus. Und viele Firmen sehen das als Wachstumsmodell. Und solche Firmen suche ich. Und es gibt auch noch eine dritte Ebene, die für viele nicht so klar ist. Und zwar sind es Mischkonzerne. Weil der Übergang ist fließend zwischen diesen drei, sage ich jetzt mal, Sparten. Man findet zum Teil, also es gibt nicht mal ein Tool dafür, die Tools baue ich mir alle selber. Ja, ich finde bei Berkshire zum Beispiel, kann sein, Berkshire Hathaway ist Finanzdienstleistungsunternehmen. Es kann sein, ich finde Berkshire Hathaway als Beteiligungsgesellschaft. Es kann auch sein, ich finde sie als Mischkonzern. Oder, also Beteiligungsholding habe ich glaube noch nie gelesen, aber ich glaube, das trifft es eigentlich am ehesten. Weil letztendlich aktuell sind 67 Firmen bei Berkshire, die Wholly Owned Operations, und die laufen autonom und dezentral. Ja, plus das Investmentportfolio. Und insofern hat es eine Holdingstruktur. Ich sage fast Tendenz Mischkonzern, weil es sind natürlich unheimlich viele Branchen involviert und das Ganze ist dann auch noch weltweit. Auch wenn man sagen kann, Berkshire ist quasi Amerika plus X. Es ist schon sehr Amerika-lastig, ja. Aber deswegen diese drei Sparten. Und ich hoffe, ich habe das so ein bisschen klar gemacht. Also es gibt natürlich bei Mischkonzernen vielleicht noch eins zu sagen. Manche sagen zu mir, ja, Mischkonzern, Konglomerat, undurchsichtig, finde ich nicht gut, mache ich nicht. Sehe ich ähnlich, würde ich dann auch nicht machen. Wenn ich aber einen Mischkonzern à la Berkshire Hathaway aufschlüsseln kann über sein Geschäft, über das operative Geschäft, über die Sparten, über die Investments und die Akquisitionen und dieser Konzern in diesem Sinne auch tätig ist, dann kommt es für mich absolut in Frage. Ein Beispiel wäre eine Danaher. Danaher ist auch ein super bekanntes Unternehmen in dem Bereich. Und Danaher ist eigentlich mittlerweile vom Mischkonzern entwickelt es sich zurück in eine Art Beteiligungsholdingsstruktur, weil sie verschiedene Bereiche abgespalten haben, und zwar erfolgreich, und diese Firmen existieren jetzt erfolgreich weiter. Zuletzt haben sie das Umweltgeschäft, Umwelt und Wasser abgespalten, das ist Veralto, und die selber ist eigentlich auch wieder eine Art Beteiligungsholding, weil darunter natürlich auch ganz viele Firmen sind. Danaher hat ganz erfolgreich in den letzten Jahrzehnten über 400 Firmen akquiriert. Und um solche Firmen geht's. Deswegen finden wir die in diesen drei Sparten.
Und wir schauen uns auch später nochmal genau an, wie man das denn jetzt überhaupt bewertet. Und zwar dann, wenn du sagst, du gehst da auch bis auf die unteren Ebenen rein. Jetzt haben wir aber beide auch schon die Investmentstrategien, die diese verschiedenen Unternehmen verfolgen, angesprochen. Vielleicht auch ganz gut nochmal für den Gesamtüberblick. Was sind da so verschiedene Strategien, die man als Holding, Beteiligungsgesellschaft, Mischkonzern fahren kann?
Also ich habe letztendlich in der Phase, also erst hatte ich die Idee zum Fonds, dann habe ich eigentlich nur zwei Gespräche geführt, dann war es klar, wir machen den Fonds. Die Partner habe ich vorher schon gesagt, das ist einmal Haberger Asset Management und Greif Capital Management. Also das heißt, die Gespräche waren mit dem Andreas Haberger und mit dem Volker Schilling. Volker Schilling dürfte dem einen oder anderen auch geläufig sein. Und faszinierend war, dass er auch kein Konzept kannte, und nicht nur er. Also ich habe ja auch schon zwei Wochen recherchiert, nachdem ich die Idee hatte, ob es so ein Produkt gibt. Und es gibt eigentlich bis heute nur den AFB, der dieses Anlagesegment als Segment abbildet. Was man findet ist, dass man zum Beispiel einen Fonds findet, der in Listed Private Equity investiert. Das sind jetzt vorwiegend Investment- und Beteiligungsgesellschaften oder auch mal Beteiligungsholdings, die in vorwiegend nicht börsennotierte Firmen investieren, in unterschiedlichen Stadien. Auch dort gibt es dann nochmal verschiedene Unterstrategien, aber ich sage mal das Thema Listed Private Equity. Also sind auch, wir reden immer über hochliquide Aktien bei dem Thema. Es gibt natürlich zum unter anderem mal Microcaps mit sehr niedriger Marktkapitalisierung, wo der Handel an der Börse nicht so gut ist. Das ist für mich auch dann ein Knockout ab einer gewissen Grenze, was den Fonds anbelangt. Aber da gibt es natürlich unheimlich spannende Sachen. Und es ist nicht so, dass ich nicht privat auch viel in der Richtung schon ausprobiert hätte, dass man ist früh dabei und es gibt ja Firmen, die entwickeln sich von 50 Millionen auf 500 Millionen. Das ist natürlich spannend, wenn man da dabei ist. Viele lernt man viel später kennen. Also wir haben hier wirklich ein Spektrum, ich sag mal ungefähr 500 relevante Firmen und die sind wirklich vom Microcap bis zum Megacap, wo wir sowas finden. Eine weitere Geschichte, da gibt es auch schon, sag ich mal, Voransätze, das wäre Buy and Build. Ein Buy and Build ist halt von der Investmentstrategie her sehr weit zu fassen, weil es gibt Konzepte Buy, Turnaround and Build zum Beispiel. Also Data Group wäre zum Beispiel zu nennen. Data Group, die ist jetzt aktuell nicht im Fonds, aber die hatte ich auch schon im Fonds. Deutsches IT-Unternehmen, die immer wieder Firmen zukaufen, oftmals in einer Situation, wo sie sie günstig kriegen, wo sie aber auch erstmal ein bisschen umstrukturieren müssen. Und dann in ihr Geschäftsmodell integrieren. Das machen die sehr erfolgreich. Dann fällt mir zu dem Thema eine Halma ein aus Großbritannien. Ein fantastisches Unternehmen, das es über 100 Jahre gibt, seit mehreren Jahrzehnten als Holdingstruktur. Es ist heute eine Gruppe von über 50 Technologieunternehmen und alleine die haben seit 1983 über 140 Akquisitionen hinter sich, weil man spricht dann auch von Add-on-Acquisitions. Also das heißt, ich kann ja eine Firma kaufen, oder sagen wir mal, ich kaufe ein paar Firmen, strukturiere die in zum Beispiel drei Bereiche und kaufe dann aber bei einzelnen Firmen nochmal zu, dann spricht man von einer Add-on-Acquisition. Also insofern findet man auch diesen Ansatz bei vielen Firmen. Dann gibt es ganz normalen Buy-and-Hold-Ansatz. Das ist jetzt für viele Investoren vielleicht nicht gleich eine Beteiligungsstrategie, aber wenn ich ein Beteiligungsunternehmen habe und das Unternehmen sagt einfach, ich kaufe, und ich bin gerne unendlich lange Investor. Und sie machen das auch. Und da habe ich es eigentlich gerade schon gesagt, wenn ich so drüber nachdenke. Investor AB ist so eine Gesellschaft. Da findet man auch verschiedene Stile. Das ist oftmals eine Vermischung. Und ich sortiere halt nach einem Übergeordneten. Wir finden bei Investor AB, das ist die größte schwedische Beteiligungsgesellschaft, die gibt es seit 1916, da finden wir zum Beispiel Patricia Industries, das ist der Teil, der die akquirierten Firmen, die komplett zu Investor AB gehören, abbildet. Und da werden immer wieder solche Add-on-Acquisitions gemacht. Das heißt, da finden wir intern sozusagen eine kleine Buy-and-Build-Strategie. Aber die übergeordnete Strategie von dieser Firma, und die ist mega erfolgreich, die ist Buy-and-Hold, weil die haben ihre Kernbeteiligungen, das sind alles größtenteils gelistete Firmen, wie zum Beispiel eine AstraZeneca, eine ABB, die haben teilweise 100 Jahre. Und das ist Buy and Hold, weil ich glaube, da kann man dann wirklich davon sprechen, Buy and Hold. Das wäre also auch wieder eine Strategie. Dann gibt es eben Firmen, die sich ausschließlich auf Minderheitsbeteiligungen konzentrieren. Das sind vorwiegend diese Investment- und Beteiligungsgesellschaften. Das ist klar. Jetzt kommt die Mehrheitsbeteiligung dann mit ins Spiel, wenn auch akquiriert wird. Es gibt zum Beispiel auch Firmen, die pflegen den Ansatz, ich kaufe Unternehmen, ich lasse aber den Eigentümern 20%, ja, ich nehme 80, dann gehört das Unternehmen zu dieser Holdingstruktur, aber die Eigentümer, die ursprünglichen Eigentümer sind mit im Boot und alle ziehen am gleichen Strang und daraus kann auch ein wunderbares Unternehmensökosystem entstehen. Oftmals ist eine Vermischung aus Minder- und Mehrheitsbeteiligungen und ich kategorisiere dann halt, wo liegt der Schwerpunkt und dann sortiere ich es da danach. Jetzt haben wir 5, 6 Strategien schon gehabt, vielleicht eine noch, die liegt mir am Herzen. Das ist nämlich was ich einfach auch über die Jahrzehnte im Investmentbereich mache. Ich habe es vorher erwähnt, Rohstoffe, Rohstoffstrategien und wer den Rohstoffmarkt kennt, gerade auch im Aktienbereich, ich glaube, der hat auch schon alles erlebt, weil da haben wir Zykliken und Schwankungen, die sind ja ungesund für viele. Ich sage jetzt nicht, dass die für mich gesund sind, aber ich sage, ich habe eine große Leidenschaft dafür und einen Weg gefunden, damit umzugehen. Also ich habe zum Beispiel seit Jahrzehnten Lynas, ist vielleicht für manche bekannt. Da habe ich alles mitgemacht, ja, weil die Firma, die hat also quasi schon eigentlich alles durchlebt. Aber das, ich finde es einfach faszinierend, wenn so eine Mine entsteht. Also es ist einer der Weltmarktführer bei seltenen Erden, vor allem außerhalb von China, sitzt in Australien und entwickelt sich unheimlich toll. Aber die hat natürlich einfach aufgrund auch dieser Rohstoffpreisentwicklungen Schwankungen. Das ist nicht für jedermann was und du musst dann wirklich sehr lange durchhalten, dann kann es auch sein, du bist mit so einem Investment dann sogar erfolgreicher als mit einem Investment, das eher kontinuierlich läuft. Ja, also bei mir ist es echt so mittlerweile diese Mischung aus börsennotierten Beteiligungsunternehmen über den Fonds und das Thema Rohstoffe. Und da gibt es eine Überschneidung, das sind Royalty- und Streaming-Unternehmen. Da gibt es so 50 relevante Unternehmen weltweit. Ich weiß nicht, wie bekannt dir das Thema ist. Ich würde es vielleicht noch kurz ausführen, abschließend zu den Strategien.
Ja, mach gerne. Wir hatten tatsächlich sogar schon mal eine Sonderfolge, wo wir tatsächlich über Musik-Royalties unter anderem oder auch Franchise-Royalties gesprochen haben. Ist ja auch schön. So ein Spezialthema für sich. Da ging es dann auch mehr um das Einkommen, was man daraus derivieren kann, weil das sind ja auch sehr dividendenstarke Werte. Verlinke ich gerne auch in den Shownotes, aber was verstehst du denn darunter?
Ja, das ist aber super, dass du das gesagt hast, weil das ist schon die richtige Brücke. Also Royalties und Streaming ist eigentlich eine Strategie aus dem Rohstoffbereich. Und du hast es eigentlich jetzt schön gesagt, es gibt es auch im Bereich Musik, es gibt es im Bereich Bio und Pharma und es gibt es mittlerweile auch im Bereich der erneuerbaren Energien. Denn das Thema Royalties steht für Lizenzgebühren, Lizenzeinnahmen. Und das Thema Streaming steht für Lieferabkommen. Und im Rohstoffbereich gibt es hier sehr erfolgreiche Firmen, die sich über die Jahrzehnte eben ein Beteiligungsportfolio aufgebaut haben an diesen zwei Elementen, also zum einen Royalties oder eben auch diese Streaming Agreements. Und das ist also hochgradig Cashflow-orientiert. Das heißt, wir haben es hier mit Firmen zu tun, wenn sie erfolgreich am Markt sich platziert haben, die sind zum Teil, also ich kenne einige, die sind komplett schuldenfrei, haben Cash auf der Seite und haben eben einen sehr planbaren und trotz der Rohstoffzyklik stabilen Cashflow, eben durch diese ganz, ganz vielen Lizenzeinnahmen. Das kann zum Beispiel sein, dass sich eine Firma beteiligt an einer Mine oder einer Liegenschaft, wo eine Mine entsteht und dann kriegen die später 5% vom Silber, das gefördert wird als Beiprodukt einer Kupfermine. So, und das kann natürlich, wenn die Mine 30, 40 Jahre läuft, sehr, sehr erträglich sein. Also es gibt Firmen, die kriegen heute, kann sie ja nennen, Wheaton Precious Metals, die kriegen heute noch ihre Silberlieferungen im Durchschnitt für ungefähr $5.50. Bei einem Silberpreis über $20 kann sich ja jeder die Marge selber ausrechnen. Und das haben die über Jahrzehnte aufgebaut. Die hieß früher Silver Wheaton, war der Weltmarktführer bei diesen Silver Streaming Agreements und ist heute etwas breiter diversifiziert, also viele Weißmetalle, aber auch Gold ungefähr zur Hälfte. Und vielleicht als letzter Punkt an der Stelle noch, das gibt es mittlerweile, habe ich vorher erwähnt, ja auch im Bereich der erneuerbaren Energien. Also so kann man auch Solar- und Windparks finanzieren. Das Schöne ist, bei einem Windpark oder bei Solarpark, natürlich spielt auch Technologie eine Rolle, aber ich gehe mal davon aus, dass Wind und Sonne nicht ausgehen werden. Das heißt, da ist es natürlich dann von der Laufzeit der Royalties deutlich länger als bei einer Mine. Weil wenn eine Mine halt erschöpft ist nach 20 Jahren als Beispiel, dann ist rum. Der Wind wird weiter wehen. Also klar, man muss in die Technologie, in die Wartung investieren. Aber da bin ich gespannt, wie sich diese Modelle weiterentwickeln. Und vielleicht da noch eine Firma genannt, die Altius Minerals, die hat eine Tochtergesellschaft, die sie auch an die Börse gebracht hat, die Altius Renewable Royalties und die machen das und da haben sie immer noch die Mehrheit dran und so habe ich quasi bei einer Firma, die einfach in dieser Royalty- und Streaming-Landschaft ein gewichtiger Player ist, noch eine Tochtergesellschaft, die dann dieses neue Thema macht und das waren jetzt eigentlich alles Beispiele, die sich in diesem Bereich tummeln und auch verschiedene Strategien und das ist definitiv mein Schwerpunkt. Aber von der privaten Seite gibt es auch so Einzelrohstoffaktien noch, wie ich es vorher beschrieben habe, weil das ist jetzt sozusagen eins von diesen Themen, das mich nie richtig losgelassen hat von diesen die Trends wechseln ja immer wieder. Und der Rohstoffbereich, der ist geblieben, weil ich es einfach faszinierend finde, was sich danach eigentlich entwickelt. Weil ob ich jetzt hier vor einem MacBook sitze, ob ich vor einem Mikrofon sitze, ja, ein Auto fahre, du brauchst für alles Rohstoffe. Also insofern, da fängt alles mit an. Nur als Investitionsobjekt ist es nicht ganz einfach.
Auf jeden Fall. Hat auch eine gewisse Zyklizität, ja, wie du gesagt hast, durch die Preisschwankungen.
An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar Exboro. Hast du dir schon mal überlegt, in Immobilien zu investieren und es dann doch wieder verworfen, weil die Hürden für dich zu groß waren? Wäre es nicht schön, wenn du in Immobilien investieren könntest, ohne Immobilien zu besitzen? Genau da kommt unser Werbepartner Exboro ins Spiel. Denn hier hast du die Möglichkeit, in die attraktive Assetklasse Immobilien zu investieren und dich an passenden Projekten zu beteiligen. Dich erwarten attraktive Renditen von bis zu 9% pro Jahr bei kurzen Laufzeiten zwischen 12 und 36 Monaten. Und als führende Plattform mit einem vermittelten Volumen von rund 1,15 Milliarden Euro setzt du auf einen Partner mit entsprechenden Erfahrung. Als Hörer des Investor Stories Podcast erhältst du zusätzlich einen Willkommensbonus in Höhe von 150 Euro auf dein erstes Investment. Weitere Infos dazu findest du, wenn du unserem Link folgst. Willst du direkt loslegen? Dann geh jetzt auf investor-stories.de/exporo oder klicke auf den Link in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge.
Sehr schön. Dadurch, glaube ich, haben wir schon mal jetzt gut den Zuhörern einige Basics beigebracht und können jetzt ein bisschen tiefer reingehen. Wie wäre es, wenn wir erstmal anfangen, indem du nochmal so einen Gesamtüberblick gibst? Wie bist du ungefähr aufgestellt? Also vielleicht erstmal auf Gesamtebene, auch um es persönlich einzuordnen. Also wie bist du so privat im Fonds investiert und wie viel machst du noch so außerhalb? Oder ist irgendwie schon irgendwie der klare Schwerpunkt, 90% deines Geldes stecken irgendwie im Fonds und der Rest sind so Hobbyspielereien oder einfach nur um so ein Gefühl dafür zu bekommen?
Also, skizziere ich gerne. Also letztendlich würde ich dann schon alles nehmen und das Thema Immobilie spielt eine Rolle, denn ich wohne mit meiner Familie, also bin verheiratet seit vielen Jahren, habe zwei Kinder im Eigenheim und so ein Haus kauft man sich entweder oder man finanziert es. Ja, bei uns ist es es gibt noch eine Finanzierung, aber im Endeffekt, wenn du alles zusammenschmeißt, sind wir da längst schuldenfrei, das ist das Schöne. Aber diese Immobilie in Eigenheim würde ich bei einem Portfolio schon auch mit einrechnen, weil da geht ja immer wieder Geld rein.
Auf jeden Fall.
Manche sagen, das ist kritisch, ja, weil ein Eigenheim kann natürlich unendlich Geld schlucken. Aber letztendlich ist es einer der Bausteine im Portfolio, wenn nicht sogar dann der stabilste. Das ist gepflegt. Wir haben eine super Lage, Stuttgart-Vaihingen. Insofern, ich zähle das dazu. Dann gibt es eine Immobilie als Kapitalanlage. Und das ist dann halt einfach der Schwerpunkt. Ne? Man könnte es jetzt rausrechnen, dann erhöhen sich die anderen Gewichtungen.
Ja, aber es ist ja ein wichtiger Teil der Vermögensallokation. Also das
so ist
auch,
es.
Meiner Ansicht nach auch immer reinrechnen. Natürlich immer genau, auch wenn im Nettoinventarwert, ne? Wenn man sich da das alles,
so ist
dann, dann die Leute, die dann da tausende Schulden aufgenommen haben, so ist das ist es. Zwar trotzdem schon mal cool, dass sie dabei sind, aber natürlich ist das noch kein Vermögen, was sie in dem Sinne gebildet haben.
So ist es. Das habe ich ja gerade gemeint. Also ich rechne jetzt wirklich das Netto und das macht dann halt bei mir in Summe schon so 45% ungefähr aus. Wenn ich das rausrechnen würde, ist klar, wo der Schwerpunkt liegt bei Aktien und beim Fonds, aber ich rechne es mit rein. Dann haben wir das Aktiendepot, da liegt natürlich die größte Passion und das werde ich auch nie aufgeben. Ich meine, das hat sich jetzt natürlich durch den Fonds ein bisschen verschoben. Teil ist natürlich im Fonds, das ist auch mit Abstand die größte Position. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Vielleicht ist irgendwann auch alles im Fonds, ja, aber ich kann mit dem Fonds natürlich nicht alles machen. Ich habe jetzt Woche von Rohstoffaktien gesprochen. Ich kann die jetzt natürlich alle verkaufen und alles in den Fonds investieren. Aber da gibt es eben Titel, die kann ich mit dem Fonds nicht machen, passt nicht zur Philosophie. Insofern bin ich da eben noch ein Stück weit dabei. Ich sehe es auch so ein bisschen bei manchen Sachen auch als Testballon. Also das Beste ist immer, man macht die Erfahrungen erstmal selber. Dann kann man es für seine Mandanten, für seine Investoren noch besser machen. Dann, das sind so 25% des Fonddepot. Macht dann im Prinzip den größten Teil aus. Und ich habe da nicht nur den AFB drin, sondern wir haben in der Firma, habe ich ja vorher erwähnt, auch 2012 schon den H1 Flexible Top Select initiiert. Dann hat mein Kollege, der Thomas Polach, daraus sozusagen noch die Quintessenz mit dem H+ Top Select Opportunities an den Markt gebracht. Der ist noch sehr klein. Da bin ich natürlich auch investiert. Ich habe dann auch noch einiges an Edelmetall. Das finde ich ein Stück weit faszinierend als Anlageklasse. Aber man muss ja ehrlicherweise sagen, es liegt halt einfach nur im Schrank oder im Safe oder im Tresor, in einem Schließfach. Ich habe das größtenteils geerbt. Aber ich finde es trotzdem faszinierend. So teilt sich das im Wesentlichen auf. Es gibt dann noch ein paar Versicherungen. Das ist nicht nur branchenbedingt, weil ich in der Finanzbranche arbeite, sondern auch aus Überzeugung, weil ich da natürlich noch meine steuerliche Komponente spielen kann, wenn ich es halt wirklich durchziehe. Also die, ich sag mal jetzt, Vorpolisen rechnen sich sowieso nur, wenn man es durchzieht. Und
da aber das und, Strategie, ich sag mal, ich weiß jetzt ja nicht, welche Versicherung du hast, eine Sache, die man ja auch eigentlich nur über Versicherungen abdecken kann, ist das Langlebigkeitsrisiko. Also es gibt sonst kein weiteres Produkt, wo man sagen kann, okay, wenn ich jetzt halt bei weitem länger lebe, als ich das geplant habe, dann zahlt die Versicherung halt immer noch. Die Frage ist natürlich, rechnet sich das trotzdem kostentechnisch? Aber ist zumindest ein Produkt, mit dem man dieses Risiko halt überhaupt abbilden kann.
Absolut, aber Immobilien gehören natürlich auch dazu. Immobilien als Kapitalanlage, ne? Das ist auch so, die kannst du dann später auch komplett vererben. Die ist über Generationen. Wenn man die letzten Jahrzehnte nimmt, sind die Mieten eher gestiegen. Also insofern, wenn die Lage passt, ist das natürlich auch eine interessante Investition.
Auf jeden Fall.
Gerade auch fürs Langlebigkeitsrisiko. Also es ist so, ich sage jetzt nicht so typisch deutsch, ne, mit Eigenheim und Immobilie als Kapitalanlage.
Aber ist doch ein gut diversifiziertes Portfolio. Also ich glaube, bist du sicher genug fürs Alter aufgestellt oder auch generell vermögenstechnisch.
Ja, und ich kann vor allem meine Passion ausleben auf zwei Ebenen. Ne? Also sowohl mit Einzeltiteln und halt eben auf Vorebene.
Genau, dann schauen wir doch auch mal direkt in die Vorebene rein. Wie bist du da so ein bisschen? Bist du eher mit einem konzentrierteren oder mit einem breiteren Ansatz unterwegs? Oder ich meine, du bisher hast ja, sag ich mal, durch die Beteiligungsebene schon sowieso ein weiteres Diversifizierungspotenzial drin.
Ja, also das ist jetzt tatsächlich eine gute Frage und vor allem sehr, sehr spannend, weil die Frage ist ja, was bedeutet denn das? Also ich habe ein konzentriertes Portfolio, würde ich sagen, mit 25 bis 40 Titeln, bewege mich aber in der Regel um die 40.
Das Witzige ist, viele von meinen Gästen würden schon sagen, das ist ein eher breiteres Thema. So, es gibt so ein paar Value Guys, die haben dann so 10
Titel. Ja, klar.
Das ist natürlich eine andere Strategie.
Ja, der Punkt ist der. Also es gibt ja im Prinzip zwei Möglichkeiten, wie du den Markt langfristig schlagen kannst. Und da setzen viele auf ein hochkonzentriertes Portfolio. Dafür ist es dann schon wieder viel. Oder eben mit einer sehr breiten Diversifikation. Da würde ich sagen, ist es ein konzentriertes Portfolio, weil mit 40 Titeln sind dann bei einer breiten Diversifikation dann nicht mehr so viele unterwegs. Es gibt ja ganz viele Anlagelösungen, Portfoliolösungen, die sind deutlich breiter gestreut. Aber, und das ist eigentlich das Entscheidende, durch diese 40 Titel baut sich natürlich, wenn man in die Tiefe schaut, was Wahnsinniges auf, weil ich cluster das, wie du das vorher schon beschrieben hast, über diese Sparten, über diese Strategien, über die Investments und die Akquisitionen. Schau mir das in der Tiefe an. Und wir kommen sozusagen über das Portfolio auf über 1700 abgewickelte Akquisitionen bei den Firmen, die aktuell drin sind. Und diese Akquisitionen sind natürlich zum Teil in diese Firmen aufgegangen, aber einige werden auch autonom und dezentral weiterverwaltet. Insofern habe ich da dann auf der Ebene noch mehr Unternehmen, dann streut sich schon weiter. Wenn ich jetzt noch die ganzen Investments dazu nehme, dann komme ich auf über 5000. So, und jetzt kann man natürlich sagen, das ist ja total überdiversifiziert. Dann ist Berkshire aber auch total überdiversifiziert, weil wenn du das in der Tiefe anschaust, ist es auch noch mal mehr als diese 100. Das Spannende ist, es gibt ja viele Investments, die man gar nicht machen kann, wenn man nicht solche Unternehmen findet, die es dann machen. Weil es gibt eine ganze Menge der Unternehmen, die im Fonds sind, die eben Unternehmen kaufen, an die man selber nicht rankommen würde, oder die eine Tochtergesellschaft haben und die macht dann zum Beispiel Venture Investments. Und so habe ich dann wiederum einen Zugang zu Firmen, die noch nicht an der Börse sind oder auch zum Mittelstand, in den ich sonst gar nicht investieren kann. Und auch wenn wir so eine gewisse Anomalie in den Märkten haben, die sich in den letzten Jahren noch verstärkt hat, und ich glaube, das war 2023 noch mal ganz massiv, dass eben das ganze Geld in wenige Firmen ging, wenn ich das jetzt mal über Jahrzehnte betrachte, dann ist das Geld schon anders verteilt und ich nehme stark an, dass sich das in irgendeiner Form auch wieder, ich sage jetzt nicht umkehrt, aber ein Stück weit bereinigt und die ganz großen Firmen und auch die Welt wird wahrscheinlich nicht ohne die kleineren Firmen funktionieren an vielen Stellen. Es gibt ja auch viele Hidden Champions, die gar keiner kennt. Ja, und das ist einfach noch eine zusätzliche charmante Ebene. Ich bin 100% liquide, habe liquide Aktien, habe tolle Unternehmenslenker, die das teilweise seit Jahrzehnten machen oder die Unternehmen gibt es seit Jahrzehnten und diese Leute sind aus dem Unternehmen aber entstanden oder gewachsen und führen das Unternehmen fort und habe so tatsächlich ganz spannende Ergebnisse und deswegen liebe ich diese Strategie so und deswegen habe ich auch den vorgemacht, dass man eben dieses Anlagesegment überhaupt mal investierbar macht.
Ja, das stimmt. Also insbesondere ja, sag ich mal, auch so Private Equity, also so private Beteiligung, ne? Da kann man ja als Privataktionär jetzt auch oder als Privatanleger jetzt nicht direkt investieren, weil ja diese klassischen Private Equity Fonds halt ja Ticketgrößen haben, die jetzt für die meisten Retail-Anleger unerreichbar sind. Wenn es dann aber zum Beispiel, wie jetzt ist ja auch in deinem Portfolio, die 3E Group, was ja im Endeffekt ein Private Equity Play ist, die ja, halt wie Private Equity Unternehmen sich beteiligen, Leverage Buyouts machen, das Unternehmen aufhübschen, wachsen lassen und dann gegebenenfalls auch entweder wieder an die Börse bringen oder weiterverkaufen. Ja, da kann man dann halt rein investieren, wenn man jetzt in so einen klassischen KKR-Fonds nicht unbedingt rein investieren kann, obwohl KKR selber zumindest wenigstens an der Börse ist, aber das muss man sich auch immer klar sein, da ist man dann halt nicht nur am Fonds investiert, sondern halt am Manager, sag ich mal, was auch eine andere Komponente nochmal hat.
Ja, also auf jeden Fall. Und ich habe in dem Zusammenhang vielleicht erwähnenswert auch eine klare Grenze gezogen. Maximal 20% dürfen beim Fonds in diese Investmentstrategie, also Listed Private Equity. Wir hatten immer so zwischen 5% und 10%, aktuell sind es um die 7%. Und zwar der Hintergrund ist folgender. Wenn man sich diesen Markt anschaut, dann kann man ganz klar feststellen, wenn das Geld locker sitzt, wenn die Zinsentwicklung entsprechend ist, wenn viel Aktivitäten da sind, dann kann man damit die Märkte total outperformen. Aber diese Firmen sind natürlich angewiesen auf Kapitalmaßnahmen. Du hast jetzt hier von Management Buyout gesprochen. Ich sag mal der IPO-Markt. Exits. So, mein Fonds, der AFB, hat keine Abhängigkeit von diesen Exits. Wenn ich aber nur solche Firmen hätte, würde ich mir so eine Abhängigkeit aufbauen. Oder wenn ich einen geschlossenen Private Equity Fonds mache, dann hast du völlig recht. Die meisten guten Produkte sind für viele Anleger gar nicht möglich. Und mit kleinerem Geld gibt es wenige Handverlesene, die gut funktionieren. Wenn sie nicht funktionieren, ist Geld vielleicht sogar komplett weg. Oder es gibt Riesenverluste. Es ist für viele eine Blackbox. Und das haben wir hier eben nicht. Und wir haben immer so 2, 3 in der Regel größere Gesellschaften da, wo auch stabile Cashflows da sind, die ein sehr breites Portfolio haben, wo man dann davon profitieren kann. In der Regel sind es auch wirklich sehr, sehr gute Dividendenzahler. Aber das ist schon so ein Punkt, den man beachten muss. Und deswegen haben wir das an der Stelle auch gedeckelt, aber bei weitem noch gar nie an die Grenze ran investiert, habe ich auch überhaupt nicht vor. Fühle mich wohl, wie es aktuell ist, mit, sage ich mal, rund 7,5%. Ist es eine gute Größe, weil wir bilden ja das gesamte Anlagesegment mit den, wie gesagt, in Summe sind es 12 Strategien ab und das nur eine. Und jede Strategie hat Vor- und Nachteile. Aber das wollte ich mal noch dazu sagen zum Thema Private Equity, Listed Private Equity, private Märkte, um das ein bisschen klarzustellen.
Ja, auf jeden Fall. Eine Klarstellung hätte ich auch gerne nochmal Richtung wenn ich mir jetzt gerade die Top 10 Holdings nämlich angucke, da gibt es zum Beispiel eine Dell Technologies, eine Schneider Electric oder auch eine Wolters Kluwer. Für mich sind das jetzt also die ersten beiden oder eine Hitachi sehe ich da auch. Gut, Hitachi ist schon sehr breit, aber eine Dell und eine Schneider hätte ich jetzt ganz klar bestimmten Segmenten sei es jetzt Technologie, Hardware und Schneider Electric, also Elektronikkrams und Wolters Kluwer ist ein Verlag, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ist das nicht, sage ich mal, schon eher mehr an so einem klassischen Business dran als an der Holding?
Also es ist schön, dass du es ansprichst und ich fange mal mit Dell an. Dell kenne ich schon ewig und Dell habe ich, war auch eines meiner besten Investments, als Dell im Prinzip Laptops, PCs verkauft hat. Für viele ist ja Dell direkt Marketing, direkt Handel, PCs, Laptops, vielleicht noch Server, Drucker. So, ich sehe das ganz anders. Wenn du dir Dell heute anschaust, Dell Technologies, dann hat sich da genau das entwickelt, als ein Beispiel etwas branchenorientierter, was ich suche, nämlich ein gewachsenes Unternehmensökosystem. Und zwar hat Dell über 30 Akquisitionen abgewickelt. Die größte war die EMC, einer der Weltmarktführer von Speicherlösungen. Und es ist alles in Dell aufgegangen. Also der Part heißt heute immer noch Dell EMC. Und das ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist, dass Dell auch unheimlich viele Investments gemacht hat und Dell noch eine Tochter hat, die Dell Technologies Capital, die auch wiederum Investments macht. So kommen wir also auf über 30 Akquisitionen und wir kommen auf nahezu 300 Investments. Und von diesen Investments sind auch schon einige erfolgreich an die Börse begleitet worden, zum Beispiel Equinix. Da war Dell einer der Investoren, das ist jetzt selber ein börsennotiertes Unternehmen, ein REIT, einer der größten REITs. Die machen Datacenter und deswegen hat sich Dell eigentlich zu einem Player entwickelt. Ich würde mal sagen, es gibt vielleicht 3 Firmen weltweit, die was IT-Infrastruktur in der Gesamtheit betrachtet liefern können für Privatpersonen, Firmen, Städte und auch Länder. Und das ist natürlich schon ein tolles Unternehmen und das ist auch ein Beispiel, wie ich sozusagen im Tech-Bereich Value finde. Also Dell, ich glaube nicht, dass die letzten Jahre immer alle so auf dem Schirm hatten. Wir haben die schon sehr lang. Da hat sich auch wahnsinnig viel getan. Es gab auch dann ein Spin-off mit der VMware, die dann wiederum von Broadcom gekauft wurde. Also da tut sich einiges und das ist, ich habe, als ich den Fonds entwickelt habe, mich nicht eingegrenzt. Ich habe nicht gesagt, da kommen nur Beteiligungsgesellschaften in Frage, sondern ich habe das etwas breiter erstmal gesehen, um dann in der Tiefe die richtigen Firmen zu finden, sozusagen für das Fonds-Universum und daraus wählen wir dann die 25 bis 40 aus und Dell ist eben auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ist natürlich jetzt schon, sage ich jetzt mal, etwas branchenfokussierter, ist natürlich nicht so breit aufgestellt wie eine Berkshire Hathaway, aber sowas kommt auf jeden Fall auch in Frage. Und ich glaube, wenn man sich das in der Tiefe so anschaut, ist es auch klar, wie ich es gerade beschrieben habe, warum es in Frage kommt. Und so ist es bei den anderen Firmen auch, die du genannt hast. Hitachi zum Beispiel als Mischkonzern, da findet man sowas auch. Also die haben dann zum Beispiel auch Tochtergesellschaften, die Investments machen. Das sind auch über 20 Akquisitionen gelaufen. Da finden wir auch über 50 Investments. Und bei der Schneider Electric das Gleiche. Bei der Schneider Electric gibt es also auch eine Venture-Tochter. Und auch da gibt es Akquisitionen und Investments. Und dann kommt sowas eben in Frage oder eben nicht. Also es kann auch ein Knockout sein.
In Frage kommt schon ein gutes Stichwort. Worüber wir jetzt noch wenig gesprochen hatten, ist das eigentliche Auswählen und Bewerten. Wie gehst du da ran? Wie gehst du da rein? Was sind so Faktoren, auf die du achtest? Und wie kommst du zu deiner Preisfindung, ob du jetzt was kaufen solltest oder nicht? Oder ob du was verkaufen solltest? Wie ist da dein Vorgehen?
Erläutere ich gleich, mir ist noch eine Sache eingefallen, die würde ich noch kurz erwähnen wollen. Ich habe ja gesagt, der Fonds heißt AFB Global Equity Select. Als wir gestartet sind, hieß er Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen. Und warum haben wir das gemacht? Da steckt übrigens das AFB dann drin. Aber der Hintergrund war, einfach das in Namen reinzuschreiben, was man tut. Und ich glaube, für einen Investor, der am Markt tätig ist, ist eigentlich klar, Aktienfonds ist ein Aktienfonds und für Beteiligungsunternehmen okay. Aber was ist jetzt genau Beteiligungsunternehmen? Das haben wir jetzt schon besprochen. Aber da kam dann tatsächlich beim einen oder anderen dieser Gedanke auf, naja, ist das ein geschlossenes Produkt? Gut, Aktienfonds ist eigentlich klar, dass das nicht so ist. Und allein das Wort, das deutsche Wort Beteiligungsunternehmen hat dann bei manchen suggeriert, nur Beteiligungsgesellschaften. Und das wollte ich jetzt nochmal sagen. Wir haben den Fonds dann deswegen auch umbenannt, dass es klarer ist. AFB ist die Marke, die sich etabliert hat für Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen. Wir legen global an. Equity sind die Aktien und Select ist eben sozusagen dieses Marktsegment. Dass das nochmal klar rüberkommt und von der Auswahl her, das ist auch die Hauptarbeit. Man muss ja erstmal rauskriegen, ist das überhaupt ein Unternehmen, das in dieses Raster reinfällt. Also was macht ein Unternehmen, selbst wenn es auf den ersten Blick ganz klar einer Branche zuzuordnen ist? Also liegt sozusagen ein Wachstumspotenzial durch ein Unternehmensökosystem vor, das sich eben ausbildet, wie ich es vorher gesagt habe, durch Investments, durch Akquisitionen, durch Tochtergesellschaften. Das schauen wir uns an. Sorry. Also das heißt, durch diese Strukturanalyse kriegen wir raus, gibt es eine Attraktivität hinsichtlich von einem Unternehmensökosystem oder nicht. Dann ist eine gewisse Anzahl an Beteiligungen gefordert. Diese Mindestgröße haben wir nie erreicht, liegen immer deutlich drüber. Es gibt sogar Firmen, die haben, wenn du das in der Tiefe dann aufschälst, über 1.000. Das ist dann teilweise Wahnsinn. Da wurde ich auch schon gefragt, ja, guckt ihr euch das in der letzten Ebene an und jedes kleine Unternehmen, das geht dann irgendwann nicht mehr. Das ist ja eigentlich auch der Gedanke. Wenn ich jetzt so ein Unternehmen kaufe und ein diversifiziertes Unternehmensökosystem erwerbe durch in Form eines Beteiligungsunternehmens, in dem ich die Aktie kaufe, dann habe ich ja eigentlich den Gedanken, Mensch, da sitzt jemand, der ist so genial wie ein Warren Buffett und ein Charlie Munger als Team. Manchmal sind es einzelne Personen, manchmal stecken noch Familien dahinter. Wir gucken dann auf jeden Fall, wer lenkt das Unternehmen, wie ist die Beständigkeit. Wenn es einen Wechsel gibt, kommt derjenige aus dem Unternehmen, führt der das fort, steckt eine Familie dahinter oder nicht. Also bei Investor AB steckt zum Beispiel die Familie Wallenberg dahinter. Das ist ein wichtiger Punkt, diese Kontinuität im Management, weil das könnte uns dann schon mal dazu veranlassen, wenn sich da was gravierend verändert, dass man sich dann auch mal aus dem Grund von einem Titel trennt oder den halt erstmal auf die Beobachtungsliste setzt oder wenn man investieren will, das Ganze erstmal zurückstellt, beobachtet und dann investiert. Dann ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt die Liquidität an der Börse. Ich habe ja gesagt, hochliquide Aktien. Stellt sich die Frage, was ist eine hochliquide Aktie? Also es gibt sicherlich Titel im Micro-Small-Cap-Bereich, die sind nicht so handelbar, wie ich mir das für einen Fonds vorstelle. Jetzt ist der Fonds, und so wie ich mich auch beschrieben habe, wie es sich entwickelt hat, ein Langfrist-Produkt. Ich bin Langfristanleger, ich sehe mich eher auf der Value-Seite, auch wenn ich eine Mischung aus Value und Growth habe. Das heißt, die Umschlaghäufigkeit im Fonds, die ist relativ gering, die liegt so bei 20-30%. Ich denke, das ist ein gesundes Maß, aber es gibt viele, die schlagen viel häufiger um, machen mehr. Wir wollen eigentlich möglichst wenig machen. Ja, das sollen dann schon die Unternehmenslenker der Beteiligungsunternehmen in ihrem Unternehmen machen. Nun, mir ist nochmal wichtig, wer Berkshire kaufen will, der kauft Berkshire. Wir bilden das Segment ab. Das heißt, ich habe hier verschiedene Strategien und ich brauche dann auch eine gewisse Anzahl an Unternehmen, um das abzubilden. Nächster Punkt, wenn diese Liquidität an der Börse passt. Deswegen sind wir sehr vorsichtig mit Microcaps. Wir haben schon Microcap, wir haben auch Smallcaps, aber die große Masse ist Mid- und Largecap und wenn man den Schnitt nimmt, ist es Midcap. Deswegen, man wird ja dann auch immer gemessen oder gefragt, was ist der richtige Vergleich. Es gibt zum Beispiel einen MSCI Midcap Equal Weight Index. Da gibt es auch einen ETF drauf. Und das ist ein ganz guter Indikator, Weil da passen die Gewichtungen noch am ehesten und der macht was Ähnliches wie wir. Ich meine, der macht Equal Weight. Wir machen auch eine annähernde Gleichgewichtung, aber aus dem laufenden Prozess. Da gibt es kein Algorithmus und auch keine unnötigen Trading-Kosten. Aber durch die Mittelzuflüsse vom Fonds stocken wir immer wieder Titel auf. Und wenn was total nach oben überschießt, nehmen wir auch mal einen Gewinn mit, sodass man sagen kann, annähernde Gleichgewichtung. Ein weiterer Punkt sind natürlich KPIs, also Key Performance Indicators, die bei den Unternehmen wichtig sind, die unterschiedlich ausgewiesen werden. Ich gebe mal ein sehr rühmliches Beispiel, ist eine Halma aus Großbritannien. Da findest du auf der Homepage alles und es geht bei denen in jede Firma, die zu dieser Holdingstruktur gehört, wird es gelebt, immer die gleichen KPIs und da kann ich mir die natürlich rausziehen, ich kann das jeden Tag einsehen. Oftmals ist es so, ich glaube, das kannst du mir bestätigen, du bist ja selber auch Investor, ich gehe auf 7 Plattformen und habe nachher 7 verschiedene Zahlen. Da frage ich mich manchmal, wie geht denn sowas? Also speziell heute, ich meine, der Geschäftsbericht ist doch immer der gleiche, warum kriege ich dann 7 verschiedene Zahlen? Und wenn du jetzt noch weltweit investierst, dann hast du USA, da sage ich mal, ist die Datenqualität ganz hervorragend. Dann Europa, da passt auch. Asien ist schon wieder schwieriger, dann wird es unterschiedlich interpretiert. Da frage ich mich dann immer, ja, können die nicht umrechnen oder woran liegt es? Dann wird manchmal die Marktkapitalisierung unterschiedlich ausgewiesen. Dann gibt es manchmal 2 Tranchen von Aktien, die unterschiedlich stimmberechtigt sind. Dann kriegen das die Programme nicht hin. Also man muss dann leider nochmal nacharbeiten. Da bin ich im Optimierungsgrad noch nicht bei der unendlichen Perfektion angelangt, aber das ist ein wichtiger Punkt, KPIs zu haben. Was sind solche KPIs? Es ist der Net Asset Value. Den weist natürlich auch nicht jedes Unternehmen gleich aus, haben nicht alle die gleiche Vorgehensweise. Muss man sich dann schon auch nochmal ein eigenes Bild machen. Für mich ist wichtig, dass Cash da ist. Gerne auch der Cash inklusive der Tochtergesellschaften, weil mit dem Cash kann dieses Beteiligungsunternehmen arbeiten. Dann der operative Cashflow, auch wie der sich über die Jahre entwickelt, ist ein wichtiger Punkt. Wenn es ein operatives Geschäft gibt, ich habe ja gesagt, eine reine Investment- und Beteiligungsgesellschaft, da ist es nicht der Fall, bei Holdingstrukturen und Mischkonzernen sehr wohl. Und das ist übrigens auch noch ein Punkt an der Stelle, wir haben die Hälfte der Firmen gibt es über 100 Jahre. So, wenn ich jetzt Unternehmen finde, die es über 100 Jahre gibt und die erfolgreich am Markt sind und die über die Jahrzehnte den Wandel immer wieder hinbekommen haben, was Branchen, Schwerpunkte, Investmentstrategie anbelangt, auch die Unternehmensführung, dann kann ich doch ganz klar sagen, das sind Unternehmen, da kann ich ein großes Vertrauen haben, dass das auch in den nächsten Jahrzehnten funktioniert. Und das ist auch so ein Punkt, der in dem Bereich mitspielt. Also man findet hier schon einige Unternehmen mit jahrzehntelanger, wie gesagt, teilweise über 100 Jahre Historie. Das ist für mich ein ganz klarer Indikator. Da ist was dahinter. Dann ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, wie finanziert sich ein Unternehmen? Wenn wir jetzt ein Unternehmen uns vorstellen, dass sämtliche Investments und Akquisitionen ausschließlich durch Schulden finanziert, dann wird es irgendwann schwierig, weil die Schulden müssen ja bezahlt werden. Wir suchen bestenfalls Unternehmen, die wenig bis gar keine Schulden haben oder wenn, dann muss es ein vernünftiges Verhältnis sein, die damit transparent umgehen, die Darlehen auch über den laufenden Cashflow, der aus dem Unternehmen entsteht, bedienen können und tilgen können. Und das ist ja auch schnell tilgen, weil wir wollen ja Unternehmen, die auch in der Zukunft Investments und Akquisitionen machen. Also ich will jetzt nicht eine Unternehmung kaufen und sagen, oh, das ist bislang ein gutes Beteiligungsunternehmen gewesen und die nächsten 10 Jahre machen die nichts mehr. Also ich will ja schon sehen, dass der operative Cashflow auch in dem Sinne verwendet wird, plus der Cashflow, der Cash, der da ist, dass weiter eben in dieses Unternehmensökosystem investiert wird, in dem Sinne. Und wenn man Investments macht, dann ist natürlich die entscheidendste Kennzahl ist eigentlich der Return on Investment of Capital, also ROIC. Das ist eigentlich der entscheidende Wert und da fängt es schon an. Also das ist bei asiatischen Firmen schwieriger mitunter zu bekommen, die Zahl, als bei amerikanischen und europäischen. Dividende muss nicht sein, wir liegen auch da ganz gut, also der Fonds hat eine ganz gute Dividendenrendite, also ich gucke mir schon auch Dividendenentwicklung an, aber das ist kein Muss, also wenn ich jetzt Berkshire nehme, Man muss keine Dividende ausschütten. Man kann ja genauso gut auch sagen, ich investiere es immer wieder ins Unternehmen oder ich mach gegebenenfalls mal Rückkäufe. Aber nehmen wir Investor AB, die in den letzten Jahren sich sogar noch erfolgreicher entwickelt hat als eine Berkshire. Hier spielen die Dividenden schon eine große Rolle, denn das finanziert unter anderem die Wallenberg Foundations. Und mit den Foundations wiederum werden mehrere tausend Leute jedes Jahr gefördert. Und das unterstützt natürlich zum Beispiel die schwedische Wirtschaft oder, sagen wir mal, auch die europäische Wirtschaft. Innovation ist ein wichtiges Thema. Also das finde ich auch ein schönes Modell. Dann, was auch Faktoren sind, sind ESG-Faktoren. Also man kann zu dem Thema stehen, wie man will, aber es sind drei Buchstaben, ES und G. Und ich glaube mal, eine schlechte Unternehmensführung will keiner. Also ist Governance immer wichtig. Wollen wir unsoziale Unternehmen? Wollen wir Kinderarbeit? Das will wahrscheinlich auch keiner. Und das Umweltthema, so sehr es bei manchen Leuten auch aneckt, der ganze Müll auf der Erde, ich glaube nicht, dass den Außerirdische gebracht haben, den haben wir erzeugt. Also gibt es da schon auch eine gewisse Verantwortung. Insofern, wir tragen das Thema mit. Auch wenn es von der Regulierungsseite her, bin ich da sehr, sehr kritisch, weil diese ganzen Regulierungsthemen nicht von der Praxis für die Praxis gemacht werden, sondern, ja, ich sage lieber nichts dazu, wie die gemacht werden, weil ich kenne sowohl die Ebene des Fondsmanagers als auch die Ebene des Beraters und bei manchen Sachen muss man fast schon an den Kopf langen. Guter Gedanke, ja, man will was erreichen, steht sich dann aber dermaßen im Weg, weil man es total überreguliert. Ja, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht völlig abdrifte, aber ich muss das Beispiel einfach bringen, als ich mitgekriegt habe, dass... ich muss nur eine Sache sagen, die hat mich dermaßen auf die Palme gebracht. Als ich mitgekriegt habe, dass man eine Verordnung zum Kuchenverkauf an Schulen entwickelt hat, habe ich mich echt gefragt, muss das sein? Muss das sein? Man hat es dann ein Stück weit wieder einkassiert, aber das sieht man. Also ich glaube, wir können viel Sinnvolleres mit unserer Zeit anfangen. Kommen wir zurück zu den KPIs. Entscheidend ist eigentlich dann anhand dieser Kennzahlen und dieser Unternehmensökosysteme, die sich ausgebildet haben, dass man auch ein langfristiges Geschäftsmodell darin sieht. Das ist mir ganz wichtig. Wenn ich jetzt die CMG einnehme, auch wenn das eines meiner erfolgreichsten Investments war, diese Firma hat es nicht geschafft, ein langfristiges Investment-Geschäftsmodell auszubilden. Ja, die hatten tolle Beteiligungen, da war Yahoo dabei, da war Lycos dabei. Hey, wenn die das vernünftig gemacht hätten, die Firma gäbe es heute noch. Das wäre einer der Player im Markt. Sie haben es aber nicht geschafft, eine Beteiligungsholding-Struktur drauf auszubauen, sozusagen von der Investmentgesellschaft zu so einer Holding-Struktur, sondern das Ganze ist dann in die Brüche gegangen, ja. Okay, und dann ist es natürlich wichtig, dass es ein langfristiges Geschäftsmodell ist, also das wollen wir natürlich sehen. Und ich hatte ja vorher von der CMGI erzählt, auch wenn das jetzt eins meiner erfolgreichsten Investments war. Das war eben kein langfristig erfolgreiches Geschäftsmodell. Es war eine Internetbeteiligungsgesellschaft. Da war zum Beispiel Yahoo, Lycos etc. dabei. Also wirklich top erfolgreich. Die haben es aber nicht geschafft, mit den Investments, dem Cash, den sie da verdient haben, das Ganze in eine Art Holdingstruktur und ein Wachstum im Unternehmensökosystem auf Dauer zu erzeugen. Und das ist natürlich dann, das wollen wir nicht sehen, ja. Ganz klarer Punkt. Dann gibt es noch ein Thema, was die Auswahl mit beeinflusst. Habe ich vorher auch schon mal erwähnt. Das sind so Themen wie Kapitalmaßnahmen. Ob das ein Spin-off, eine Abspaltung, ein IPO ist, das kann natürlich mal eine Marktopportunität sein. Am liebsten ist es mir natürlich, ich muss jetzt da nicht ständig irgendwelche Unternehmen austauschen, sondern die Unternehmen, die man hat, da kommt immer mal wieder was. Ich sage jetzt mal als Beispiel Danaher, die schon mehrfach erfolgreich abgespaltet haben. Und wir sind auch kein Investor, der eine Danaher traden würde, als Beispiel. Eine Danaher ist entweder drin im Fonds oder sie ist nicht drin im Fonds. Aktienrückkäufe können so ein Thema sein, wobei mir es natürlich auch lieber ist, ähnlich wie bei zum Beispiel Berkshire, aber es gibt natürlich Phasen, wo es halt einfach mal keine Investment-Opportunität gibt, wo man dann halt dann vielleicht doch einen Rückkauf macht. Aber mir ist natürlich lieber, dass das Unternehmensökosystem weiter wächst durch Investments und Akquisitionen oder dass man sozusagen ins Geschäft investiert. Aber das können auch eben Themen sein. Und letzter Punkt ist natürlich, es gibt leider Veränderungen, die wir nicht in der Hand haben auf der Makroebene. Ob das jetzt politische oder sonstige Verwerfungen sind, wo man dann halt mitunter mal reagieren muss und sich dann eben auf eine andere Strategie, Investmentstrategie in dem Fall von den Beteiligungsunternehmen oder auch Branchentypen konzentrieren muss. Ja, also das ist halt einfach nicht auszuschließen. Ob das jetzt dann aufoktroyiert ist, sage ich jetzt mal, oder sich einfach irgendwie entwickelt, muss man sehen. Aber man kann ja ganz klar sagen, der Markt verändert sich immer wieder und mal sind jetzt zum Beispiel so Royalty- und Streaming-Unternehmen interessanter, mal sind sie vielleicht gar nicht interessant, obwohl die eigentlich immer funktionieren. Aber wenn natürlich alle Rohstoffe beispielsweise mal gar nicht laufen, dann haben natürlich diese Firmen auch größere Schwierigkeiten als andere. Genauso kann es sein mit Beteiligungsunternehmen, die irgendwo dem Bereich Finanzdienstleistungen zuzuordnen sind oder Listed Private Equity. Da gibt es einfach Marktphasen. Wenn dann vielleicht gar nichts läuft, dann wird man so eine Strategie mal niedriger gewichten. Sowas kann dann schon eine Rolle spielen.
Ja, ja, sehr gut. Hat, glaube ich, einen guten Einblick gegeben, worauf man so überall achten kann. Da kann, glaube ich, jeder sich was für sich mit rausziehen. Du hast jetzt schon eben die eine Company angesprochen, wo es dann langfristig halt nicht so gelaufen ist. Wo würdest du generell bei dir sagen, ist mal ein Fehler unterlaufen oder was würdest du sagen, ist der größte Fehler beim Investieren bei dir gewesen und was hast du daraus gelernt?
Ja, also ich würde sagen, meine zwei größten Fehler beim Investieren waren, das kann aber auch mal wieder passieren, es ist definitiv zu wenig Geduld, ist ein Thema. Das kann ich im Nachhinein ganz klar sagen. Bei ein, zwei Firmen gibt es eigentlich keinen richtig plausiblen, ach doch, bei der einen schon, aber ich sag mal, Gilead Sciences ist sicherlich auch vielen ein Begriff. Da hatte ich mal investiert, da hatte die vielleicht 500 Millionen Marktcap. Und da war ich nicht geduldig genug. Hätte ich die bis heute behalten, weiß ich nicht, ob wir das Interview überhaupt führen würden. Also Geduld ist ein wichtiges Thema, das kann ich auch nur jedem raten. Es ist aber nicht so, dass man natürlich unendlich geduldig sein muss. Wenn man einen Fehler macht, muss man den korrigieren. Und den korrigierst besser schneller, wenn du den identifiziert hast. Und das ist klar. Aber das Zweite, was ich meine, das ist so, ich sag's mal so, es gibt eine gewisse Neigung, sicherlich nicht nur bei mir, bei Menschen, dass Empfehlungen unvoreingenommen wahrgenommen werden und man ein gewisses Grundvertrauen hat. Und es ist halt bei manchen mehr oder weniger ausgeprägt, aber dadurch besteht natürlich das Risiko, dass du von anderen übervorteilt wirst. Das kann jetzt dich selber betreffen oder halt auch Produktempfehlungen etc. Und da habe ich meine Lektion sicherlich gelernt, wo ich kritischer hinschauen muss. Aber das ist, sag ich mal, eine gewisse Blauäugigkeit, die, es gibt Menschen, die sind überkritisch und die sind so kritisch, dass sie dann sich gar nicht bewegen. Das ist bei mir sicher nicht der Fall. Ich muss eher aufpassen, dass ich sozusagen nicht zu unvoreingenommen bei sowas reingehe. Also das würde ich als die zwei wichtigsten Punkte ansehen. Und da habe ich viel gelernt und mich weiterentwickelt. Und insofern waren es Erfahrungen, die sicherlich nicht alle hätten sein müssen, aber die haben mich eben weitergebracht. Und insofern bin ich jetzt da auch nicht, also da ist jetzt nie so was richtig Schlimmes passiert. Ja, klar, hat man mal ein Investment versägt, aber es hat mich weitergebracht. Also ich bin im Nachhinein, muss ich sogar sagen, dankbar für die Erfahrung. Und vor allem, ich habe es ja erkannt. Ich glaube, das gibt viele, die das gar nicht erkennen. Und das ist dann ein Problem, weil dann machst du es immer wieder.
Ja, das stimmt. Drehen wir das Ganze nochmal um. Was würdest du als deinen größten Erfolg bezeichnen?
Naja gut, von den Investments her, es muss ja ein Beteiligungsunternehmen sein. Das ist es auch, das habe ich ja auch vorher schon gesagt. Es sind viele, mit denen ich sehr gut gefahren bin. Das Erfolgreichste war eben die CMGI. Die habe ich eben sehr früh gekauft und dann auch rechtzeitig verkauft. Also das war top. Also wir reden da von mehreren 1000%. Ich habe sowas ich glaube, 4-5 Mal erlebt. Und die am meisten tatsächlich im Rohstoffbereich, mögen viele mir gar nicht glauben, denke ich. Gerade auch, wie ich jetzt investiere. Aber ich habe mich eben zu diesem Langfristinvestor entwickelt mit einer Mischung aus Value und Growth. Und man findet ja auch Value im Tech-Bereich. Bin natürlich ein sehr, sehr großer Freund von Buffett und Munger. Faktisch ist halt einfach, wenn man den richtigen Griff macht und ich sage mal jetzt Pilbara Minerals als Beispiel, wird vielleicht gar nicht so vielen Menschen was sagen. Die haben sehr schnell eben mit Hartgestein, eine Lithiummine in die operative Entwicklung gebracht, sind sehr erfolgreich. Das Unternehmen wächst weiter und natürlich schwankt der Lithiumpreis auch extrem, aber die sind da halt mega solide aufgestellt. Und wenn ich da die Dividendenzahlungen noch mit einrechne, dann war das noch viel erfolgreicher als die CMGI. Und aber was mir vielleicht auch noch einfällt, die Lynas hatte ich ja schon gesagt, ist auch wieder Rohstoff. Vielleicht mal noch was anderes. Das ist dann eher ein Tech-Unternehmen. Onto Innovation ist, glaube ich, nicht so bekannt. Ich war früher bei Rudolf Technologies investiert und die sind dann zusammengegangen mit einer anderen Firma und haben das Ganze Onto Innovation genannt. Die machen so Prüf- und Messtechnik-Themen im Bereich Semiconductors. Das ist natürlich genial, weil ohne das funktioniert das alles gar nicht. Auch mit sage ich jetzt mal, mit der Chip-Entwicklung, KI-Chips und so weiter, Prozessorentechnik. Es geht in viele Bereiche rein und das hat sich auch sensationell entwickelt. Und da habe ich das eben als ein Beispiel schon deutlich gemerkt, dass dieses eher konservativere Investment, die hatten immer viel Cash auf der Seite, sie haben auch immer mal wieder ein bisschen akquiriert, also es ist so am Rande eines Beteiligungsunternehmens, aber es zählt für mich nicht dazu, das ist dort nicht der Schwerpunkt, wie das dann auch funktioniert. Also es war auch sensationelle Entwicklung.
Sehr cool. Dann schauen wir doch mal jetzt, was du anderen damit auf den Weg geben kannst. Und zwar Leuten auch, die noch ein bisschen weiter am Anfang ihrer Investmentreise stehen, wenn wir da so ein Rollenspiel spielen würden und du würdest quasi noch mal von vorn anfangen, hast jetzt den Nettoverdienst von 2000 Euro und noch 10.000 auf einem Tagesgeldkonto, hast kein Netzwerk mehr, aber noch dein heutiges Wissen. Wie würdest du noch mal von vorne anfangen?
Ja, das spielt natürlich so ein bisschen auch in die Anlageberatung mit rein. Wo wir es vorher von den Erfolgen hatten, ich meine, der größte Erfolg war natürlich, wenn man es bis heute sieht, eigentlich der Fonds. Jetzt kann man natürlich das nur jedem wünschen, dass er seine Passion, seine Leidenschaft zum Beruf machen kann. Aber das wird nicht bei jedem gehen, aber was jeder machen kann, und das Beispiel, das du gerade gesagt hast, das ist ja, da werden sich sicherlich, da findest du überall Menschen, die in diesem Stadium sind. Denen kann ich einfach nur sagen, anfangen, machen, eigene Erfahrungen machen. Das ist aller Wichtigste, weil jede selbstgemachte Erfahrung macht dich zu einem besseren Investor, wenn man, sage ich jetzt mal, nicht ganz blöde ist. Ja, also ich meine, es gibt natürlich Leute, die machen immer wieder den gleichen Fehler, das ist dann schlimm. Aber wenn man das bewusst macht, macht dann jede eigene Erfahrung zu einem besseren Investor. Und wie ich anfangen würde, sage ich mal in der Konstellation, die du gesagt hast, definitiv natürlich vom Monatlichen was weglegen, laufend weglegen. Also das sind dann im Prinzip Sparpläne. Mit 100, 200 Euro kriegt man schon hin, ein, zwei Aktienfonds oder ein Aktien-ETF über irgendeinen Online-Broker. Einfach mal anfangen, machen. Ich persönlich würde dann, was hast du gesagt, 10.000 Euro. Ich würde wahrscheinlich so 7.000 Euro nehmen und in börsennotierte Beteiligungsunternehmen anlegen. Und heute mit der Erfahrung einen Teil der anderen Spielereien einfach weglassen. Völlig klar. Auch wenn die natürlich was gebracht haben. Aber das ist auf Jahrzehnte gesehen für mich die beste Lösung. Ich würde mit Sicherheit wahrscheinlich so 3.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto legen, um immer flexibel zu bleiben und gegebenenfalls auch mal nachzukaufen oder eine neue Investment-Opportunität noch nutzen zu können.
Ja, das klingt auch schon mal ganz gut.
Ja, Immobilie reicht es noch nicht.
Kann dann zu 100% finanziert werden.
Ja, das.
Genau. Ja gut, da reicht die 10.000 Euro als Anzahlung leider auch nicht mehr für vieles, je nachdem, wo man auf die Suche geht.
Ja, also man kann ja mal eine 100% Finanzierung machen für ein Immobilieninvestment, aber das würde ich dann eher empfehlen, wenn du irgendwie schon ein siebenstelliges Vermögen hast, ja, dann ist es ja irgendwo dann auch wieder gedeckt. Aber wir haben ja jetzt hier wirklich von einem Einstiegsanleger gesprochen.
Auf jeden Fall.
Und wir beraten auch in der Wirtschaftsberatung tatsächlich, sage ich mal, vom Azubi, der in so einer Situation sein könnte, oder ein Berufsanfänger bis zum mehrfachen Millionär, bis zu Firmen, alles. Und ich berate auch jeden. Jeder kriegt die gleiche Qualität der Beratung. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Über die Jahrzehnte hat sich einfach viel Erfahrung und ein Netzwerk gebildet, sodass man eigentlich auch jedem helfen kann, der die Hilfe auch will und annimmt und sich.
Ich glaube, das hätten wir vielleicht am Anfang auch nochmal sagen sollen. Also die VVO Haberger ist eine Wirtschaftsberatung, richtig?
Genau, wir sind eine unabhängige Wirtschaftsberatung und uns gibt es fast 40 Jahre.
Dann würde ich sagen, runden wir es nochmal ab mit ein paar Büchern. Ich weiß, Investoren lesen immer gerne und du hoffentlich auch. Gibt es da vielleicht knapp, kurz und bündig, nicht mehr als ein, zwei, drei Sätze dazu, Bücher, die du unseren Hörern ans Herz legen würdest, dass man sie mal gelesen haben sollte?
Ja, also ich habe gesehen, dass du ja auch eine Bücherliste hast. Ich habe das jetzt nicht abgeglichen. Ich spreche jetzt einfach frei raus, was für mich wichtige Bücher waren und sind. Auf jeden Fall ist meine Empfehlung, Investoren zu bevorzugen mit jahrzehntelanger Erfahrung. Weil jeder fängt mal an, jeder ist in irgendeinem Stadium, aber die wenigsten haben eben alles mitgemacht. Und ich kenne viele Leute, die sich einfach verleiten lassen. Wenn der Markt jetzt mal so gelaufen ist, das ist immer so. Oder das ist ganz einfach. Oder ja, dann wird halt ein bisschen rumgegoogelt und man macht mal was. Ja, also so einfach ist es dann nicht. Und wenn ich jetzt eben solche Anleger nehme, solche Investoren, dann gibt es einen Dr. Jens Erhardt oder einen Peter E. Huber. Und bei Peter E. Huber kann ich auf jeden Fall als Einstiegslektüre das Buch Börsengewinne mit Strategie und Taktik empfehlen. Das ist so ein bisschen die Quintessenz aus 50 erfolgreichen Börsenjahren. Und Peter E. Huber ist seit 50 Jahren erfolgreich am Markt. Ich kann auf jeden Fall auch sagen, Ken Fischer ist spannend. Also Ken Fischer ist einer der Anleger und auch einer derjenigen, die ganz gerne Prognosen zu den Märkten abgeben, die in der Summe sehr, sehr gut liegen, weil jede Prognose ist eigentlich von vornherein schon gefährlich, weil natürlich keiner die Zukunft vorhersehen kann. Aber was bei ihm toll ist, er räumt einfach auch mit Börsenmythen auf und das wirklich relativ einfach. Also da gibt es auch ein Buch, Börsenmythen enthüllt für Anleger. Ich kann aber eigentlich alles von Ken Fischer empfehlen. Das ist sicher kein Fehler, weil er gute Themen hat, zum Beispiel zur Volatilität. Volatilität wird oft als Risikomaß benutzt. Naja, also Schwankungen gibt es nach oben und nach unten. Also Chance und Risiko hängt da drin. Ja, wenn man das jetzt immer nur in die Risikoecke schiebt, dann finde ich, ist das ein bisschen verfehlt, weil da liegt ja auch eine Riesenchance. Oder das Thema Anleihen sind sicherer als Aktien. Also ich sehe es anders. Ken Fischer glaube auch. Kann ich auch empfehlen. Dann ganz, ganz, ganz klar alles, die ganze Berkshire-Welt. Ja, also alles zu Warren Buffett, von Warren Buffett. Das gleiche gilt für Charlie Munger. Was ich ein ganz interessantes Buch fand, ist So liest Warren Buffett Unternehmenszahlen von Mary Buffett. Oder auch Bücher zu Charlie Munger, wie zum Beispiel Das Tao des Charlie Munger, wo man halt relativ komprimiert mal einiges erfährt. Ich meine, es ist hier auch wirklich schön beschrieben. Ich kann den Satz vielleicht auch schön zitieren, wenn ich ihn finde. Warren Buffett hat einmal gesagt, Charlie Mungers bedeutendste architektonische Leistung war die Gestaltung des heutigen Unternehmens Berkshire Hathaway. Die Blaupause, die er mir vorlegte, war ganz einfach. Vergiss, was du darüber weißt, fair bewertete Unternehmen zu wundervollen Preisen zu kaufen. Kaufe stattdessen wundervolle Unternehmen zu fairen Preisen. Punkt, Punkt, Punkt. Und so wurde Berkshire nach Charlies Blaupause gebaut, aufgebaut. Ich übernahm dabei die Rolle des Generalunternehmers und die Vorstandsvorsitzenden der Tochterunternehmen von Berkshire machten als Subunternehmer die eigentliche Arbeit. Das trifft es doch ganz gut. Übrigens auch wieder so eine Analogie zu meinem Thema börsennotierte Beteiligungsunternehmen. Ein neueres Buch vielleicht noch von Lawrence Cunningham und Stephanie Kuba. Das ist The Berkshire Business Model. Da geht es um Margin of Trust. Genial. Also das Buch ist genial, weil es hat sehr, sehr viel mit Vertrauen zu tun, das ganze Berkshire-Modell. Und wenn man Firmen autonom und dezentral verwaltet, und da sind eben halt auch Beispiele drin, welche Firmen das auch noch erfolgreich umsetzen, und da kriegt man einfach mal ein bisschen einen anderen Eindruck, weil alle reden immer nur über die Margin of Safety. Klar, das ist natürlich wichtig beim Value Investing und ein wichtiges Kriterium, aber ich finde, dieses Buch ist ein sehr schönes Buch. Und als letztes vielleicht noch, da gibt es sicherlich auch noch andere Bücher, stabiles Aktienportfolio. Ich habe ja vorher gesagt, konservativ, beständig, wertorientiert, langfristig, kann besser funktionieren als Trading, Growth, Spekulation und so weiter. Und da gibt es ein ganz gutes Buch, das heißt High Returns from Low Risk. Das ist von Pim van Vliet. Das finde ich auch ganz gut. Also da sind auch ein paar sehr interessante Ansätze drin.
Ich hoffe, das waren jetzt nicht zu viel Bücher. Genug Lesestoff fürs restliche Jahr. Verlinke ich natürlich alle in den Shownotes, ebenso wie zu unserer übrigen Bücherliste. Also, oder auch, falls ihr mal ein Geschenk für irgendeinen Kumpel sucht oder einen anderen Investorenfreund, kann man da immer gut fündig werden. Ebenso verlinkt sind natürlich auch die Links zu Gunther und seinem Fonds. Also wer da auch sich das mal anschauen möchte und da ein bisschen tiefer reingucken möchte, findet das ebenfalls verlinkt. Und damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende angekommen. Wir sind deutlich über unserer Standardzeit, aber ich glaube, das hat es auch thematisch sehr gut hergegeben und ich fand es auch sehr, sehr spannend. Vielen Dank, Gunther, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und auch einen tollen Einblick in deinen Fonds und deine Strategie gegeben hast. Und ja, vielen lieben Dank und das letzte Wort des Podcasts, das überlasse ich dir.
Ja, sehr gerne, Tim. Auch mal danke an dich, dass du auf mich zugekommen bist. Ich finde es spannend, weil natürlich das eine schöne Möglichkeit ist, einfach verschiedene Charaktere, Menschen, Investoren kennenzulernen. Und ich glaube, in jedem Podcast ist irgendwas dabei. Man muss sich die Zeit halt nehmen, sowas auch anzuhören. Also ich mache es gerne im Auto zum Beispiel, kann man schön nebenher laufen lassen. Wenn es jemand nicht zu stark ablenkt, ist es doch eine tolle Möglichkeit. Und insofern sage ich dir danke. Und wenn sich jemand bei mir melden will, gerne. Ich bin immer offen für einen Austausch, freue mich, neue Investoren, Investorengruppen kennenzulernen. Und Tim, wenn du noch mal was hast, dann komm auf mich zu. Dann kannst du das ja auch, wie du sagst, verlinken. Das ist überhaupt kein Thema. Man findet mich über den Fonds, über die Fonds-Homepage. Ich habe
in den Shownotes alles verlinkt, einfach okay, unten perfekt. In den Links klicken. Dann kommt mal eine Ratzefatze zu dir.
Genau, super. Ansonsten LinkedIn, Xing ist auch noch eine Möglichkeit. Okay, super.
Ja, perfekt. Dann vielen Dank und ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.